¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Tengo una enfermedad que desangra mi vida. Ella nació, crece, me respira y se siente viva. Se llama SIDA y con otro no muestra simpatía porque quiere que pasemos juntos el resto de nuestros días. Tengo una enfermedad que desangra mi vida. Ella nació, crece, me respira y se siente viva. Se llama SIDA y con otro no muestra simpatía porque quiere que pasemos juntos el resto de nuestros días.
Bienvenidos und bienvenidas zum 97. Onda Info.
Es wird manchmal viel darüber geredet. Und es gibt viele Mythen über dieses Thema. Und doch wird auch vieles totgeschwiegen, was nicht in die paradiesische Welt der Pillenwerbung passt. Oder zu dem täglich eingehämmerten Credo, nur ein möglichst freier Weltmarkt werde die Probleme der Menschheit lösen.
Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag. Gelegenheit hierzulande, den AIDS-Toten zu gedenken, sich die Lage im südlichen Afrika zu vergegenwärtigen, auf die Ausbreitung der Krankheit im Osten Europas hinzuweisen, die Pharma-Riesen anzuprangern oder das Phänomen Barebacking, das Ficken ohne Kondom, zur besten Sendezeit zu thematisieren. Und wie sieht es in Lateinamerika aus? Alles andere als gut.
Aus einer Strafe für gottlose und gesellschaftszersetzende Randgruppen wie Schwule, Fixer oder Prostituierte ist eine Epidemie geworden. Eine Epidemie, ist es das? Eine Seuche, die sich unaufhaltsam und gottgewollt durch diese Welt frisst?
Ein Beitrag aus Brasilien verdeutlicht, dass gerade die Kirche, in diesem Fall die katholische, durch ihre dogmatische Position Mitverantwortung an der rasanten Ausbreitung der Krankheit trägt.
Ein Blick nach Kolumbien zeigt, dass HIV immer stärker die trifft, die der Staat oder die regierende Oligarchie immer schon ausgegrenzt, marginalisiert und vertrieben hat.
In Mexiko stellen heute Hausfrauen eine der größten Gruppen der HIV-Infizierten dar. Die Doppelmoral, das heißt die Auswirkungen einer machistisch geprägten Gesellschaft, zeichnen hierfür verantwortlich.
Da ist Kuba in Lateinamerika schon fast ein Vorbild. In der Prävention wie in der Behandlung der Krankheit. Aber auch dieses Modell hat Macken.
Musik zum Thema kommt heute von der argentinischen Band El Otro Show, von Yerba Buena und Lenin, von den kubanischen Orishas, von Black Duat aus Frankreich, von Astrid Ada aus Mexiko und von Hijo de Prodigo aus Spanien.
HIV, AIDS in Lateinamerika. Zunächst nach Kolumbien.
Wir sind im Barrio Santa Elena, einem armen Viertel der kolumbianischen Großstadt Cali. In den marginalisierten Zonen der Stadt fehlt es an allem. Feste Jobs sind eine Rarität, staatliche Gesundheitsversorgung gibt es kaum. Keine Chance auf Arbeit, die tägliche Gewalt, komplette Vernachlässigung durch den Staat. Und wäre das alles noch nicht genug, sehen sich die Menschen einer neuen Bedrohung entgegen. In den Barrios grassiert AIDS. Herman Camarro hat schon vor 11 Jahren die Organisation DASFE gegründet, die mit bescheidensten Mitteln Präventionsarbeit in den Barrios leistet und AIDS-Kranke versorgt. Wir sind in Santa Elena, einem sehr armen und schwierigen Viertel. Die Lage in den Barrios ist allgemein sehr ernst. Es gibt viel Unwissenheit und Ignoranz. Zum Beispiel, wenn man über eine Frau hört, dass sie HIV haben soll, wird sie sofort als billige Prostituierte abgestempelt, die mit jedem schläft. Die Menschen wissen nicht, wie sie sich schützen können. Viele wissen nicht einmal, wie man ein Kondom benutzt. Dass die armen Viertel der Epidemie fast schutzlos ausgeliefert sind, weiß auch Herman Munoz Sanchez. Herman ist Soziologe an der Universität Antioquia in Medellin, der zweitgrößten Stadt des Landes.
Ich connecto mucho la situación de pobreza y marginalidad y discriminación.
Ich sehe einen starken Zusammenhang zwischen der Armut, der Marginalisierung und der Diskriminierung mit HIV/AIDS. Es gibt junge Männer, die sich in den Bordellen der Stadt prostituieren, um damit ihre Familie zu ernähren. Und damit unterhalten sie nicht nur eine Freundin und ein Kind, sondern auch den Papa und die Mama und die Geschwister, die in sehr schutzlosen und armen Verhältnissen leben. Wenn ich etwas benötige, wenn ich Hunger habe, dann verkaufe ich meinen Körper. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeiten will, sondern dass es keine Möglichkeiten gibt. Das heißt nicht, dass ich nicht studieren will, sondern dass ich nicht kann.
No es que no quiera estudiar, es que no puedo.
Bis zu 3 Millionen Binnenflüchtlinge, Desplazados, soll es in Kolumbien geben. Nach Medellin, der Hauptstadt der Provinz Antioquia, sind besonders viele Menschen geflohen, aus den Regionen im Osten und Norden der Provinz, in denen sich Guerillagruppen und Armee bekämpfen und wo der paramilitärische Terror wütet. Der Epidemiologe Franklin Prieto vom Nationalen Gesundheitsinstitut bestätigt, dass sich AIDS in Kolumbien längst aus den klassischen Risikogruppen männliche Homosexuelle und Prostituierte herausbewegt hat.
Neben den bekannten Risikogruppen gibt es in Kolumbien weitere gefährdete Bevölkerungsteile. Die indigenen Gruppen zum Beispiel und dann die Desplazados. Sie sind besonders gefährdet, weil sie aus entlegenen ländlichen Gebieten in die große arme städtische Peripherie fliehen. Die Präventionskampagnen des Staates haben diese Gruppen bislang kaum erreicht. Viele Frauen betätigen sich als Sexarbeiterinnen und das erleichtert die Ausbreitung der Epidemie.
Gerade innerhalb der marginalisierten Bevölkerung verjüngt und feminisiert sich die Epidemie. Das heißt, immer mehr Kinder und Frauen sind betroffen. Dabei wird AIDS in den armen Vierteln längst nicht immer diagnostiziert. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist einem Großteil der Kolumbianer verwehrt. Aber AIDS ist nicht auf die großen Städte konzentriert. Das Virus hat Werte gefunden, die überall im Land operieren und ihn so in die entlegensten Winkel Kolumbiens tragen.
Als gefährdete Gruppen haben wir auch das Militär und die Polizei und auf der anderen Seite die Guerilla und die paramilitärischen Gruppen. Es gibt einige Hinweise darauf, dass es innerhalb der Guerilla eine große Zahl an HIV-Fällen gibt. Das gilt mindestens genauso für das Militär, Polizei und Armee. Guerilla und Paramilitärs haben Kontakt zu den Indigenas, Kontakt zur schwarzen Bevölkerung, Kontakt zu den Desplazados, Kontakt zu Sexarbeiterinnen und auch homosexuelle Kontakte.
Was Franklin Prieto wissenschaftlich neutral als Kontakt bezeichnet, ist oft genug Teil der Gräueltaten, die Militär, Guerilla und Paramilitärs an der Zivilbevölkerung begehen. Neben Massakern sind das auch systematische Vergewaltigungen an Frauen. Bei befürchteten 300.000 Infizierten ist HIV/AIDS nicht nur ein Gesundheitsproblem, dem mit Prävention und Medikamenten zu begegnen wäre. Wenn ein Kondom mehr kostet als eine Mahlzeit und Medikamente verkauft werden. AIDS ist ein Ausdruck des jahrzehntedauernden Konflikts und der noch länger währenden gesellschaftlichen Probleme Kolumbiens.
Köpfe bilden das Kreuz und ein mittelalterlicher Prangerkäfig schwebt durch die Luft.
Nach Jahrhunderten hat sich die katholische Kirche für die Inquisition entschuldigt.
Adolf Hitler hoch zu Pferde, abgemagerte Leichen von KZ-Häftlingen gleiten langsam eine Rutsche herunter.
Nach Jahrzehnten hat sich die Kirche bei den Juden dafür entschuldigt, dass sie die Augen vor den Grauen des Nazismus geschlossen hielt.
Ein AIDS-krankes Kind hinter Gittern, ein anderes bewusstlos.
Wie lange wird es dauern, bis sich die Kirche für die AIDS-Toten entschuldigt?
Ein richtiger Schocker, dieses Video von AIDS-Aktivisten aus Brasilien. Unter dem Motto, die einzige Sünde ist, das Kondom nicht zu benutzen, auf Brasilianisch Pecado en não usar, organisierten sich im vergangenen Jahr über 500 brasilianische Nichtregierungsorganisationen aus dem Bereich der AIDS-Arbeit. Ihr Feldzug richtete sich wieder einmal gegen die Position der katholischen Kirche im Hinblick auf Verhütung und Prävention. Ihre Logik, wer die Benutzung von Kondomen verhindere, trage die Mitschuld am Tod von Millionen Menschen durch AIDS. Die Erzdiözese in Rio de Janeiro versuchte erfolglos, die Vorführung des Videos mittels eines Gerichtsverfahrens zu stoppen. In Brasilien leben knapp 300.000 Menschen mit AIDS. Die Zahl der vom Virus Betroffenen liegt etwa dreimal höher. Während die Neuinfektionen bei Prostituierten und Homosexuellen gesunken sind, ist die Rate bei Frauen und Jugendlichen in die Höhe geschnellt. Brasilien ist das einzige Land auf dem Kontinent, das bereits in den frühen 80er Jahren mit staatlichen AIDS-Programmen auf die Epidemie reagierte und seither eine umfassende Strategie aufgebaut hat. Neben breiten und unablässigen Präventionskampagnen, der Gratisverteilung von Kondomen und dem Spritzentausch in Armenvierteln garantiert das Land auch jedem HIV-Infizierten eine kostenlose Therapie. Das kann sich das hochverschuldete Land kaum noch leisten, obwohl es seit Mitte der 90er Jahre die AIDS-Medikamente selbst herstellt. Umso erzürnter sind die Regierungen über die Äußerungen der katholischen Kirche bezüglich der Unsicherheit des Kondoms. Der Direktor des staatlichen AIDS-Programms, Dr. Alexandre Grangeiro, protestierte öffentlich gegen die wissenschaftlich nicht belegten Statements der Kirchenoberen, dass das Kondom keine Sicherheit biete, und scheute auch nicht davor zurück, von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu sprechen.
Yo lo uso, él lo usa,
vosotras lo usáis,
todos lo usamos. Una enfermedad te puede matar, llegado el momento de deberás gritar. Sin condón, nica.
Sin condón,
nica. Sin condón, nica.
Sin condón,
nica.
Sin condón,
nica.
Sin condón,
nica.
Sin condón,
nica.
Sin condón,
nica. Sin condón,
nica.
Sin condón, nica.
Lady, no entiendes nada todavía. Todo lo que traigo para ti es amor. Cubanito 2002, pruébalo.
Pide lo que quieras, mi amor. Derrama toda tu alma.
Kuba hat als erstes lateinamerikanisches Land auf die Bedrohung durch HIV/AIDS reagiert und war dabei zunächst alles andere als zimperlich. Inzwischen sind die Sanatorien für HIV-Positive und AIDS-Kranke eher Erholungs- und Pflegeheime denn Internierungslager. Wir sprachen mit Corrie Tigges, einer langjährigen AIDS-Aktivistin aus Berlin, die zusammen mit Volker Hoffmann in dem Film Terra Caliente, Heißes Land, Erfolge und Probleme im sozialistischen Kampf gegen AIDS dokumentiert haben. Woran liegt es, dass Kuba die Epidemie im Griff zu haben scheint, während der Rest der Karibik zum zweiten Katastrophengebiet nach dem südlichen Afrika avanciert?
Das liegt sicherlich an den Maßnahmen, die der kubanische Staat ergriffen gehabt als Antwort auf die Krise damals, 86 schon, die im Ausland natürlich sehr umstritten waren. Weil nämlich zwischen 86 und 89 als Antwort auf die auf AIDS mussten sich 75% der erwachsenen Kubaner wirklich tatsächlich testen lassen. Damals gab es einen Zwangsaufenthalt dann im Sanatorium. Das heißt, die sind dort gut versorgt worden, also Nahrungsmittel und Medikamente, alles bekommen, aber sie waren ihrer Freiheit beraubt. Das wurde durch Druck von Sanatorium-Insassen irgendwann dann auch geändert. Aber es ist immer noch so, dass, wenn eine HIV-Infektion festgestellt wird, ein 2- bis 3-monatiger Aufenthalt im Sanatorium obligatorisch ist. Und in der Zeit werden auch die Familien, Freunde und sowas mit einbezogen, also auch aufgeklärt über die Ansteckungswege. Also auch Antidiskriminierungsarbeit wird geleistet, aber die Kette wird zurückverfolgt. Das heißt, es wird festgestellt, mit wem gab es Sexualkontakt und so weiter, bis man die Quelle hat.
An dem Ort, wo die Blutuntersuchung stattfindet und die Krankheit festgestellt wird, ist man verpflichtet, der Person zu sagen, dass man eine Infektion gefunden hat. Die Betroffenen werden von geschultem Personal in einem besonderen Büro informiert, das dort vor Ort ist. Dort fragt ihn der Spezialist, wie er sich angesteckt hat. Man erfragt, mit wem die Person Sexualkontakte hatte, um zu sehen, ob diese Personen sich auch angesteckt haben. Das heißt, es ist eine Kette der Nachforschung bis zu der Person, die ihn angesteckt hat.
Neben dieser recht rigiden Vorgehensweise bei der Feststellung einer HIV-Infektion, die ein freiwilliger Helfer in einem Sanatorium beschreibt, ist Kuba das erste Land Lateinamerikas gewesen, das aus eigener Kraft wirksame Medikamente gegen AIDS herstellte und an alle Betroffenen verteilt. Auch hier ist das Regime der Einnahmekontrolle strikt. Doch selbst dieses gut organisierte System würde ohne Präventionsanstrengungen schnell an seine Grenzen stoßen. Wie versucht Kuba, neue HIV-Infektionen zu verhindern?
Es gibt auf Kuba 5.167 Infizierte. Und davon sind 4.093 Männer und 3.468 Männer haben sich davon bei Männern, die mit Männern Sex haben. Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Das ist, heißt nicht schwul oder Homosexuelle, sondern Männer, die mit Männern Sex haben. Und dementsprechend wird schon auch Prävention betrieben, weil das Problem, sage ich jetzt mal, von den Präventionszentren zumindest auch erkannt worden ist. Aber auch da gibt es wieder ein Problem mit der mit dem Staat, sage ich jetzt mal, oder mit der kubanischen Gesellschaft, mit Sozialismus dann eben auch der Punkt, Es ist nicht nur Sozialismus, es ist auch ein lateinamerikanisches Land, das darf man nicht vergessen. Da wird Machismus ganz groß geschrieben. Darunter haben die Altschwulen auf Kuba sehr zu leiden gehabt. Die wurden ja zum Teil zwangsinterniert, wirklich also zur Umerziehung, damit aus ihnen wahre Revolutionäre werden. Weil also Fidel Castro galt eine lange Zeit auch als sehr, sehr homophob. Das hat sich geändert durch zum Beispiel den Kinofilm Erdbeer und Schokolade, aber es gibt natürlich Schwierigkeiten hier und da, wo man immer wieder an die Grenzen stößt des Systems oder der Tradition und der Kultur einfach auch.
Schwierigkeiten macht oft genug die Polizei. Die Diskriminierung von Schwulen zum Beispiel, wie es Luis aus Havanna schildert, widerspricht dem sonst recht offenen Geist der Prävention, scheint aber auch System zu haben.
Eines Tages in Havanna, in einer Nacht, wo ich mich mit einem Freund treffen wollte, die Polizei hielt mich an und fragte nach meinen Papieren. Ich musste eine Strafe zahlen, nur deshalb, weil ich nicht aus Havanna bin. Das war der Vorwand. Das heißt, dass ich nicht das Recht habe, in der Hauptstadt meines Landes zu sein, obwohl ich dort studiere und arbeite.
Ein Risiko für die Eindämmung von HIV/AIDS birgt der Tourismus und die damit verbundene Renaissance der Prostitution auf Kuba. Diesen Zusammenhang sehen Corytigues ebenso wie das Präventionszentrum in Santiago de Cuba.
Was geschönt ist auf jeden Fall, und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, ist, dass in jedem Fall der Tourist immer außen vor bleibt. Also der wird auch nicht kritisiert. Touristen sind die Devisenbringer Nummer eins. Die werden nicht belangt, sondern nur die kubanischen eigenen Leute.
Der Tourismus hat auch einen Einfluss auf die Homosexualität, das weiß ich. In Bezug auf AIDS kann ich es nicht genau sagen, wie viel Prozent das sind. Aber es gibt eine Gruppe von Personen, die ich kenne, und das sind Ausländer, die haben Verhältnisse mit vielen Menschen hier. Der Tourismus beeinflusst auf negative Weise. Das wusste der Staat. Aber es ist eine Quelle, damit Reichtum ins Land kommt.
Die Abschaffung der Prostitution gilt als eine der Errungenschaften der Revolution, weil früher unter Batista sehr viele arme Menschen halt eben auch sich zwangsprostituieren mussten, weil sie sonst überhaupt nicht überleben hätten können. Und deswegen ist das so ein Merkmal, die Abschaffung der Prostitution. Nun ist es aber so, dass Tourismus bringt bekanntermaßen immer auch Probleme mit sich, weil dort über Touristen Bedürfnisse generiert werden, die ansonsten vielleicht nicht vorhanden waren, aber da werden Markenprodukte und so weiter. Also es weckt ja Wünsche. Und das macht es natürlich schwierig. Und mit den Leuten, die in den Präventionszentren arbeiten in Kuba, habe ich darüber auch sehr viel gesprochen. Und die sind sich dieses Phänomens auch bewusst. Aber sie sagen, das ist natürlich unter diesen Bedingungen, dass Prostitution offiziell verboten ist einfach und die Prostituierten, wenn die erwischt werden, auch restriktiv behandelt werden, auch schwierig, eine ordentliche Präventionsarbeit zu machen.
Trotz dieser Probleme, Kuba hat die mit Abstand geringsten Infektionszahlen ganz Lateinamerikas. Während im benachbarten Haiti 24.000 Menschen im Jahr an AIDS sterben, sind es auf Kuba unter 200. Doch taugt das kubanische Modell als Vorbild, fragen wir Corytigues.
Wenn ich jetzt eine Einschätzung mache darüber, über den lateinamerikanischen oder karibischen Raum, dann muss ich so ein bisschen meinen Hintergrund jetzt mal dazu beleuchten, weil es kann mir als AIDS-Aktivistin auch in Deutschland oder so oder in Europa nicht passen, dass es keine anonymisierten Testungen gibt. Wenn man sowas hört, das als Modell anstrebt, das öffnet, ich sag mal hier, Gauweiler und Konsorten Tor und Tür. Das ist etwas, wo ich mich immer gegen wehren würde. Jetzt muss man es ins Verhältnis setzen. Nun war ich ja auf Kuba und habe im eigenen Leib erlebt, wie die einen wirklich behandeln, wenn man sagt, dass man positiv ist. Man hat zwar mit Einschränkungen zu kämpfen, aber diese Einschränkungen, die wir in Deutschland haben, obwohl wir anonymisierte angeblich Testungen haben, die gibt es dort tatsächlich nicht, weil Teil des Programms auch über diese Familiendoktoren wirklich die Antidiskriminierungsarbeit ist. Das heißt, man verliert nicht seinen Job, auch nicht, wenn man eine sehr hohe Position hatte. Das ist alles überhaupt nicht das Problem. Da gibt es eine Art Arbeitsschutz. Ich sag mal so, wenn das gewährleistet wäre, dass die Leute nicht diskriminiert werden, dann wäre das ein Modell für Lateinamerika, aber auch nur dann.
Die Einschätzungen von AIDS-Aktivisten im Beitrag stammen aus dem Film Heißes Land von Corytigues und Volker Hoffmann.
Si la tiene cura, y si te dices que es verdad, está hablando basura. Fue los doctores casa, mira belleza. Porque decida mi amigo, tú puedes ser la presa. Ya que ese monstruo se disfraza. Y cuando menos te lo esperas, en la cama te casa. Él no hace nada para infectarte. Pues tú mismo como hambriento lo buscas para embarrarte. Mirando el cuerpo de chica buena. Y esos mismos cuerpos hermosos al final te condenan. No te confíes en el condón, que no es seguro. Eso se rompe, te lo aseguro. Yo te lo digo, pues lo he vivido. Ya por culpa de ese virus he perdido varios amigos. Aunque no lo creas, por donde meas. Es que el SIDA te penetra y muerto te deja. Aunque no lo creas, por donde meas.
¿Estás loca? ¿Por qué no me lo dijiste?
Es que no sabía, me acabo de enterar hoy.
¿Pero segura?
Segurísimo.
¿Estás segura?
Sí, no te lo diría si no
tuviera. Ay, Dios, no puede ser.
Él está muy enfermo, de verdad, muy enfermo.
Clau, parece que el Jorge está con SIDA, loca.
¿Qué?
Sí, ahorita estaban diciendo eso.
¡Qué foco, locas! Y el man es compañero del curso.
Geht es um AIDS? Wird weltweit ganz gerne über Risikogruppen geredet. Bisher rangierten hauptsächlich Homosexuelle an erster Stelle der Diskussion. Aber manchmal sind eben auch gerade jene mit am stärksten betroffen, über die am wenigsten geredet wird. In Mexiko sind es die Hausfrauen. Wie in anderen lateinamerikanischen Ländern nimmt auch in Mexiko die Zahl von HIV-infizierten Frauen zu. Kam beim Erscheinen der Immunschwäche AIDS in den 80er Jahren auf 36 infizierte Männer eine infizierte Frau, ist mittlerweile jede dritte HIV-Positive eine Frau. Viele betroffene Frauen stecken sich bei ihren Ehemännern an. Riojina Gutierrez Alvarado von dem Programm Mujeres en SIDA der feministischen Organisation Salud Integral para la Mujer, SIPAM.
Man kann sagen, dass es sich bei den betroffenen Frauen hauptsächlich um Hausfrauen handelt. Sie haben sich in der Regel zu Hause angesteckt, das heißt also durch ihre Ehemänner oder feste Partner. Das ist das häufigste Profil bei infizierten Frauen, das vorkommt. Natürlich leiden sie hier unter einem hohen Grad der Stigmatisierung und Diskriminierung. Das wird noch durch die Armut verschärft.
Georgina Gutierrez arbeitet bei SIPAM, einer NGO, die in der Hauptstadt Mexiko-Stadt, den Bundesstaaten Estado de México und Chiapas, mit Frauen arbeitet, die von AIDS betroffen sind. Dass ausgerechnet so viele verheiratete Frauen mit dem Virus infiziert sind, ist ein Phänomen, das sich mit der Situation der Frauen in der mexikanischen Gesellschaft erklären lässt.
Weil es keine sexuelle Erziehung in Mexiko gibt und weil die gesellschaftliche Situation von Doppelmoral geprägt ist, können viele Männer nicht zugeben, dass sie eigentlich homosexuell oder zumindest bisexuell sind. Eine Möglichkeit, dies in einer machistisch orientierten Gesellschaft zu verstecken, ist zu heiraten, Kinder haben, die gesellschaftlichen und familiären Normen zu erfüllen. Damit werden die gesellschaftlichen Erwartungen auf der einen Seite erfüllt, aber auf der anderen Seite dennoch homosexueller Geschlechtsverkehr praktiziert. Dies geschieht offensichtlich ohne sich zu schützen, weil viele sich anstecken.
Die Ehefrauen fühlen sich im familiären Raum sicher und schlafen ungeschützt mit ihren Männern, die bereits infiziert sind und werden so HIV-positiv. Das liegt auch an der Stellung der Frau in der Ehe. Über geschützten Geschlechtsverkehr zu reden oder ihn zu praktizieren, kann von den Ehefrauen kaum eingefordert werden. Die meisten Frauen erkennen das Problem jedoch erst gar nicht, weil sie sich im Hafen der Ehe sicher fühlen und nicht auf die Idee kommen, dass sie sich beim Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann anstecken könnten. Die gesellschaftliche Moral trägt mit dazu bei, dass die Ansteckungsgefahr erst spät erkannt wird. In Mexiko wird AIDS immer noch als homosexuelle Krankheit gesehen. Und Präventivprogramme für heterosexuelle Frauen, die HIV-positiv sind, gibt es kaum, wie Georgina Gutierrez sagt.
Ganz sicher gibt es keine Unterstützung von Seiten der Regierung. Wir werden nur über internationale Programme wie NOVIP unterstützt, nur von dieser Seite. Ansonsten gab es noch nie eine Unterstützung von staatlichen Stellen für Projekte zu Frauen und AIDS. Die Infektion von Frauen wird so unsichtbar gemacht und die Sichtweise, AIDS sei ein homosexuelles Problem, bleibt erhalten.
So bleibt die zunehmende Infektion von Frauen mit HIV ein gesellschaftliches Randthema. Da es keine Präventivprogramme für Frauen gibt, kann die hauptsächlich betroffene Risikogruppe unter Frauen, die Hausfrau, nicht erreicht werden. Die Infektionsrate der Frauen wird daher weiter ansteigen. An diesem Punkt setzt SIPAM mit ihrer Arbeit an. Ihre Ziele sind eine andere Familienpolitik und eine verstärkte Aufklärung von Frauen über ihre Rechte, die Gefahren der Ansteckung mit dem HIV-Virus und der Umgang damit. Um dies zu erreichen, arbeiten sie direkt mit den betroffenen Frauen und Kindern zusammen.
Wir arbeiten direkt mit der betroffenen Bevölkerung zusammen. Ich koordiniere zum Beispiel eine Gruppe von Frauen, die mit HIV leben. Jetzt in der ersten Phase des Projekts machen wir Informationsveranstaltungen, wo eine Ärztin oder Sozialarbeiterin kommt und wir über ein Thema sprechen, das die Frauen ausgesucht haben. Zum Beispiel über Selbstbewusstsein, darüber, wie die Medikamente einzunehmen sind oder warum sie Depressionen hervorrufen können. Ein anderer Teil ist, die Frauen emotional zu unterstützen und über ihre Situation zu reden. Dabei sind sie dann selbst die Expertinnen. Es ist wichtig, die Frauen zu stärken, ihnen Kompetenzen zu vermitteln und ihnen ihre Rechte klarzumachen.
Prueba a hacerlo con caricias, jamás te arrepentirás.
No, 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 tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Dennoch blickt Georgina Gutierrez pessimistisch in die Zukunft.
Sagen wir es so, solange es keine wirklichen Aufklärungskampagnen für Frauen gibt, wird das Problem wachsen. Dazu kommt die Gewalt gegen Frauen. Frauen sind insgesamt unterdrückt und es gibt keine garantierten sexuellen Selbstbestimmungsrechte oder das Recht, die Reproduktion zu bestimmen. Die Situation ist auch aus diesem Grund sehr konfrontativ und es ist schwierig, über solche Präventionsprogramme für Frauen zu reden. Ich glaube schon, dass sich die Situation verschlechtert hat und dass sie sich noch weiter verschlechtern wird.
Creo que va a seguir empeorando.
Quiero sufrir como Jesús, quiero sangrar en una cruz. Quiero sufrir como Jesús, quiero sangrar en una cruz. Déjame en tus brazos desangrar todo el esfuerzo que es amar. Si mi calvario eres tú, déjame clavada en tu cruz.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar.
In dieser Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.